So gut. Wir feiern heute Gottesdienst. Und das ist gut. Wir feiern Gottesdienst als Gemeinde, als Kirche zum Begegnen. Wir wünschen uns Begegnungen, die wertschätzend sind, die man spürt. Da ist Annahme. Es sind Begegnungen miteinander. So wie wir jetzt hier sitzen, haben wir noch nicht viel Begegnung. Aber ich wünsche uns, dass wir auch anschließend kurz noch miteinander austauschen, einander kennenlernen, wo es neue Personen gibt. Aber wir wollen auch eine Begegnung mit Gott haben. Gottesdienst. Wir kommen nicht hierher, um ein besonderes religiöses Werk zu machen und Gott zu dienen, sondern wir sind hierher gekommen, damit Gott uns dienen kann. Und das tut er, indem wir, gerade wie jetzt in der Anbetung, wenn wir ihm Lieder zusingen, gleichzeitig merken, wie er uns segnet, wie er uns berührt, wie er uns zusammenschweißt. Und wie er uns Wahrheiten mitgibt durch diese Lieder, die wir singen. Er dient uns auch, indem ich jetzt heute mit euch die Bibel aufschlage und ich ein paar Dinge aus Gottes Wort euch weitergeben möchte und die wir teilen miteinander. Er dient uns, indem wir aufeinander hören, indem wir auch den Joa segnen dürfen. Das ist etwas ganz Gutes. Ein Baby, heute genau 6 Monate alt, dürfen wir als Gemeinde segnen, unter den Schutz Gottes stellen und ihm so anvertrauen. Es ist etwas Gutes, wenn Familien eine erweiterte Familie haben dürfen. Also da nicht nur Vater, Mutter und Geschwister, sondern auch Großeltern, Götti, Gotte, Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen. Das ist etwas sehr Wertvolles, wenn man das haben darf. Und es ist ein Privileg, wenn Kinder heute in einer solchen Verwandtschaft aufwachsen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür wollen wir Gott danken. Und es ist gut, wenn Familien auch eingebettet sind, gerade wenn es christliche Familien sind, in eine christliche Gemeinschaft. Und die christliche Gemeinschaft ist wie eine erweiterte Familie, ist Gemeindefamilie. Ich ziehe mal meine Maske weg, damit die nicht irritiert. Eine Gemeindefamilie, und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Es ist wie bei der Farbe Orange. Kinder brauchen ein stärkendes Umfeld, und bei der Farbe Orange ist es ja auch so, die mischt sich zusammen, woraus? Aus, man sieht es hier, Gelb und Rot. Und wir möchten, dass Kinder orange aufwachsen dürfen, nämlich geprägt durch Rot, die Liebe der Familie, und durch Gelb, das Evangelium, das Licht, das die Gemeinde vermittelt. Und deswegen ist es eine Joint Venture von Familie und Gemeinde, eine Zusammenarbeit. Beides zusammen bedeutet, Elternhaus und Gemeinde wirken zusammen, dass Gottes Botschaft die nächste Generation erreicht und prägt. Stärkend, so soll eine Gemeindefamilie sein. Und das durfte auch ich erleben. Ich war selber Teil in meiner Kindheit einer Gemeinde, einer FEG-Gemeinde. So ab Teenageralter oder ein bisschen früher schon habe ich Jungschar miterlebt, habe biblischen Unterricht miterlebt. Ich wurde dort gefördert als Leiter und habe meine ersten Erfahrungen gemacht, auch mit Gruppenführen und Leuten eine Andacht weitergeben und vor anderen musizieren. Das war in meiner Kinder- und Jugendzeit. Und hat mir die Gemeinde das Umfeld gegeben. Und an ganz speziellen Momenten habe ich Zusprüche mitbekommen. Das waren in meinem Fall Bibelverse, die man mir für ein bestimmtes Ereignis mitgegeben hat. So zum Beispiel beim Unti-Abschluss oder auch bei meiner Glaubenstaufe, als ich 17 war. Und zwei dieser Bibelverse, die mir zugesprochen worden sind, möchte ich hier in der Gemeinde anschauen. Der erste ist heute dran, und dann in 3 Wochen werde ich eine zweite Predigt haben, die eine Fortsetzung ist von dem, was wir heute haben. Der Zuspruch, den ich von Gott mitbekommen habe, also eigentlich war das ja mein Pfarrer, der mir das da mitgegeben hat, aber für mich war das wie, hey, dieser Vers, dieser Satz aus der Bibel, der spricht mich so an, der hat etwas. Das steht in Psalm 4, Vers 4. Und ich habe ihn in dieser Übersetzung, nach Luther-Übersetzung, zugesprochen bekommen. So habe ich ihn auch im Ohr. Hier heißt es, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt oder auch beschützt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Ich bin vor einigen Jahren auf diesen Vers wieder zurückgekommen. Ich wurde in einer Zeit vom hörenden Gebet, wo Leute für mich gebetet haben, mit diesem Gedanken konfrontiert. Markus, Gott hat seine erste Berufung über dich nicht vergessen. Und da habe ich nachgedacht, was ist wohl meine erste Berufung? Also das ist nicht, dass ich Pfarrer hier in der FG Horb Kriens bin. Es ist auch nicht, dass ich verheiratet und Familienvater bin. Das muss noch weiter zurückgehen. Was ist meine erste Berufung? Und ich bin irgendwie auf diesen Vers gestoßen, weil es der erste Vers ist, der mir zugesprochen wurde und in meiner Erinnerung auch haften geblieben ist. Und was steht hier? Was ist die erste Berufung? Hier steht dieses Wort Heilige, ein Heiliger sein. Boah. Eine Berufung ist, ein Heiliger zu sein. Okay, jetzt müssen wir das aber klären. Was ist damit gemeint? Ein Heiliger ist nicht ein Perfekter. Vergessen wir das schon mal. Wenn wir an Heilige denken, denken wir an Leute, die Wahnsinniges geleistet haben, die in Kalkutta sich um die Armen gekümmert haben oder die für jemanden gebetet haben, wie Pater Pio, und die sind dann gesund geworden. Das ist nicht die Definition heilig, wie es in der Bibel gebraucht wird. In der Bibel bedeutet heilig zugehörig zu Gott, damit man heil werden kann. Im Wort heilig steckt Heil. Heil werden, das ist ein Bedürfnis, das wir doch haben. Wir möchten irgendwie gesund sein, heil sein, aber wir merken, das ist mehr als körperliche Gesundheit, das ist etwas Ganzheitliches, ganz Heilheitliches. Und das bedeutet heilig. Menschen, die Gott zugehörig sind, ihm die Treue halten und dadurch auch erleben, wie sie in der Beziehung mit Jesus Christus heil werden. Aber Freunde, es ist wunderschön, wenn ein Kind bereits dieses annehmen kann. Gerade letzte Woche habe ich mich mit einer Familie getroffen, mit der Mutter und ihrem Sohn. Die anderen von der Familie waren dann nicht mit am Tisch. Es war ein 13-Jähriger. Und der hatte schon für sein junges Alter doch schon recht schwere Dinge erlebt. Seine Mutter hat ihm davon erzählt und vorgeschwärmt, was sie im Glauben an Gott entdeckt hat, neu entdeckt hat. Sie drückt es so aus: Ich habe in Gott mein Glück gefunden. Und das wollte dieser Junge auch. Und er ist da auch irgendwie wie reingewachsen. Und wir haben dann zusammen gesprochen. Und ich habe mit ihm gesprochen. Es war ein langes Gespräch. Und ich habe gestaut, dass ein 13-Jähriger über eine Stunde mit mir sprechen will. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns das Geschenk des ewigen Lebens hinhält und sagt: Das ist für dich. Und ein Geschenk ist ein Geschenk, das ist kostenlos. Aber da steht etwas dazwischen. Etwas, was uns hindert, dieses Geschenk zu nehmen. Und die Bibel nennt dieses etwas Sünde. Wir haben dann darüber gesprochen, dort am Tisch: Was ist Sünde? Was verstehst du darunter? Ich habe gemerkt, für einen 13-Jährigen, der irgendwo nicht in einer Kirche aufgewachsen ist, ist Sünde doch ein relativ fremdes Wort. Was ist es? Es ist die Zielverfehlung, ich lebe neben dem Ziel, durch das eigentlich für mein Leben bestimmt wäre. Sünde ist das, was mich trennt von diesem Geschenk, das Gott mir geben möchte. Und dann haben wir über Gott gesprochen und erfahren, dass Gott gerecht ist. Und weil er gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Wenn ich eine Bank überfalle und dann das total bereue und das Geld zurückgebe, kann ich nicht sagen: Und jetzt bitte keine Strafe. Der Überfall selbst ist eine Strafe wert. Sünde muss bestraft werden. Und so ist es auch bei Gott. Er ist gerecht. Er muss Sünde bestrafen. Der Teenager hat das verstanden. Und dann habe ich gesagt: Gott ist Liebe, pure Liebe. Er ist das in Person. Und er will auf keinen Fall, dass jemand verloren geht. Und jetzt haben wir ein Dilemma. Und dieses Dilemma, da haben wir darüber gesprochen, löst Gott in der Person von Jesus. Er sendet seinen Sohn, Jesus Christus, der ein perfektes Leben führt, ein heiliges Leben, aber auch ein Leben ohne Sünde. Und Jesus stirbt dann. Er wird an ein Kreuz genagelt und dort trägt er die Schuld und die Strafe der Sünde von der ganzen Menschheit. Das ist ein Schlüssel und nun hält er uns das Geschenk des ewigen Lebens hin. Da haben die Augen geleuchtet, dieses Jungen. Da habe ich gefragt, und wie können wir das jetzt in Anspruch nehmen? Und wir haben schnell herausgefunden, es geht darum, das einfach im Glauben anzunehmen, im Vertrauen, dass das genügt, was Jesus für uns getan hat, aber gleichzeitig auch loszulassen, was ich selbst irgendwie mir in meinem Leben zurechtbasteln möchte. Dann habe ich ihn gefragt, möchtest du dieses Geschenk annehmen? Und er hat mit leuchtenden Augen genickt. Ein schüchterner Teenie. Aber er wollte dieses Geschenk annehmen. Und wir haben gemeinsam gebetet. Und jetzt, seine Mutter wollte sich bereits taufen lassen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Jetzt macht der Teenager auch gleich mit. Und heute Nachmittag ist das geplant. Also es ist ganz eine frische Sache. Ich hoffe, dass ihr als Gemeinde diese Familie bald kennenlernen dürft. Ja, das ist diese Geschichte. Heilig sein heißt zugehörig zu Jesus sein, dieses Geschenk des ewigen Lebens annehmen und merken, wie man heil wird dabei. Lasst uns diese gute Nachricht verkündigen. Mein Bibelvers, Psalm 4,4 sagt auch, dass die erste Berufung nicht nur ist, ein Heiliger zu sein, sondern auch zu erleben, wie Gott uns führt, nämlich wunderbar, wie er uns beschützt und dass er unsere Gebete hört. Das ist doch eine wunderbare Sache. Dieser Zuspruch hat meine Geschichte geprägt. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen von meiner Geschichte mit der Gemeinde. Für mich hat nämlich Psalm 4,4 auch etwas nicht nur mit meinem persönlichen Leben zu tun, sondern sehr viel mit Gemeinde von Jesus Christus, also Kirche. Die Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen möchten. Die Gemeinde ist ein Geschenk, das Gott der Welt macht, denn die Gemeinde verkörpert Jesus Christus. In der Bibel wird dieser Vergleich gemacht. Jesus ist das Haupt, der Kopf, und die Gemeinde, also wir alle sind der Leib, sind der Körper. Und du bist vielleicht eine Hand oder ein Auge oder ein Fuß. Und so ergänzen wir einander und sind ein Körper, ein Körper mit lauten Mitgliedern. Übrigens kommt der Begriff Mitglieder in Vereinen aus der Bibel, von diesem Bild. Also unsere deutsche Sprache ist dadurch sehr stark auch von der Bibel geprägt. Ja, und weil die Gemeinde diesen Jesus verkörpert, Jesus ist ja unsichtbar unter uns, er ist ja nach dem Tod auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren, aber er hat hier seinen Körper in uns. Deswegen schlägt mein Herz für die Gemeinde, weil ich liebe Jesus und deswegen liebe ich auch die Gemeinde. Ich erzähle ein bisschen aus meiner Geschichte. Ich bin aufgewachsen in Huttwil auf einem Bauernhof. Und als Teenager haben wir uns dann zu einer FEG-Gemeinde angeschlossen und das war die FEG Langenthal. Diese Gemeinde war damals etwa erst 10 Jahre alt, also eine junge Gemeindegründung. Dort wurde ich, wie erzählt habe, Jungscharleiter. Ich erlebte aber auch immer mehr den Wunsch, Jesus selber vollzeitlich zu dienen. Bei uns zu Hause in Huttwil, also etwa 20 Kilometer südlich, da wurde von Langenthal aus eine Bibelstunde betreut. Und diese Bibelstunde fand in der Stube, in der Bauernstube, bei uns zu Hause statt. Das war eine ganz besondere Gruppe. Ich habe da Erinnerungen, als ich Teenager war, zusammen mit meinen Geschwistern und Kollegen, ebenfalls Teenager, dann bis zu über 80-jährige Leute. Da war eine Frau, die Anna, die hat eine solche Leidenschaft und Liebe für Gott an den Tag gelegt. Und wenn sie gebetet hat, dann haben die Wände gewackelt, habe ich das Gefühl gehabt. Nein, es war so intensiv, so ansteckend. Ich muss sagen, das war eine erweckliche Gruppe. Bis zu 30 Personen in dieser Stube drin. Daraus hat sich dann ergeben, dass man sagt, ja, das sind 30 Leute, wir gründen eine neue FEG-Gemeinde hier in Huttwil. Und bei dieser Gründung war ich irgendwo mit dabei als Jugendleiter. Und wir haben dann Anfang 90er Jahre auch erlebt, dass bei dieser Gründung auch einige Entscheide falsch getroffen worden sind. Irgendwie erstarrte diese erweckliche Dynamik, die Jugendlichen zogen weg und es war eine Gemeinde, die sich doch jetzt 30 Jahre weitergehalten hat, aber in der Regel mit älteren Personen. Und leider habe ich kürzlich erfahren, dass diese Gemeinde vermutlich dann aufgelöst wird. So ist es mit Gemeinden, sind Lebewesen. Alles, was mal geboren wird, stirbt auch irgendwann aus. Es kommt eine Neubelebung dazwischen. Ich schaue Walti an. Walti hat etwas fast Ähnliches erlebt mit der Gemeinde in Horb. Aber da ist etwas dazwischen gekommen. Die Gemeinde ist nicht gestorben. Darüber sprechen wir in 3 Wochen dann. Ich habe dann ein Theologiestudium gemacht an der STH in Basel. Meine konkrete Berufung war noch offen. Für mich war nicht klar, dass ich Pfarrer oder Pastor einer Gemeinde werden würde. Aber etwas habe ich dort gehört. Aus freikirchlicher Sicht ist natürlich die Innerschweiz ein weißer Fleck. Logisch, weil es traditionell katholisch ist. Doch treten auch immer mehr Leute aus der katholischen Kirche aus und sind kirchendistanziert oder gemeindelos. Viele sagen Gott ja, aber Kirche nein. Und das gibt Platz auch für Freikirchen, christliche Formen, wo man nicht in einer Tradition zu stark eingebunden ist. Und ich habe das während dem Studium mitbekommen, dass es auch damals, in den 90ern, ganze große Ortschaften wie Kriens oder Willisau gab, wo es keine Freikirche gab. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Deswegen zog es mich 1996 nach dem Ende meines Studiums in die Innerschweiz. Ich wollte schauen, ist das mein Platz? Ich besuchte die Jazzschule, verdielte mein Geld mit Jobben und gleichzeitig begann ich ehrenamtlich in der FEG Emmen mitzuarbeiten. Das ist ebenfalls eine Gemeindegründung, die aus den 80ern war, etwa 10 Jahre alt, als ich dort dabei war. Und in ihren Statuten stand damals schon im Vorwort, wir wollen weitere solche Gemeinden gründen. Man hat da verschiedene Regionen erwähnt. Eine Region davon war das Luzerner Seetal. Ich selbst habe in meiner Prüfzeit, gehöre ich hier in die Innerschweiz, gemerkt, doch, ich möchte hier sein, ich möchte mich hier einsetzen lassen. Habe die Leute in Emmen gefragt, könnt ihr einen Praktikanten gebrauchen? Und die haben sich überlegt, ja, wir wollen doch neue Gemeinden gründen. Komm, wir stellen dich an mit Unterstützung von außen, damit in Hochdorf eine neue Gemeinde gegründet werden kann. Und das war dann so eine Ablegergemeinde, wie bei den Erdbeeren, oder? Die Erdbeeren, die machen doch so Ableger. Und da gibt es ein neues Pflänzchen und wenn die Wurzeln genug stark sind, verdorrt die Verbindung. Und so ist es auch von Emmen nach Hochdorf entstanden. Zuerst eine starke Verbindung, es dauerte dann etwa 4-5 Jahre, bis die Verbindungen gelöst werden konnten und Hochdorf selber weitergehen konnte. Ja, diese Gemeinde ist jetzt entstanden in Hochdorf und wir wurden dann angefragt als Familie, seid ihr bereit, nach Kriens zu kommen, in die FEG Horb Kriens. Diese Gemeinde hier ist im Jahr 2000 eben neu entstanden, neu belebt worden als FEG-Gemeinde und wir sagten nach einer Prüfzeit ja. Zu diesen Erlebnissen eben in 3 Wochen mehr. Ich habe einfach gemerkt, das, was ich hier erlebt habe, sind nicht nur meine Gebete, sondern es sind Gebete von ganz vielen Leuten, die sich irgendwo erhört haben, erfüllt haben und ich darf ein Teil davon sein und du darfst auch ein Teil davon sein. Achte darauf, was hat Gott mit deinem Leben vor? Er führt seine Heiligen wunderbar. Er hört, wenn wir ihn rufen. Es war auch in früheren Zeiten so, dass man dadurch, dass neue Gemeinden entstanden sind, auch mehr Menschen erreicht haben konnte. Ich möchte eine Bible-Story erzählen, eine wahre Geschichte, wie sie in der Apostelgeschichte Kapitel 14 steht. Und sie handelt vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist mit seinem Missionsteam, Silas war da mit dabei, unterwegs in der Region der südlichen Türkei heute. Ein Ort hieß damals Ikonion. Und dort gingen sie an einen Versammlungsort, wo sich die jüdischen Menschen getroffen haben, eine Synagoge, und sie haben davon erzählt, dass die Erwartungen, die die Juden ja hatten in einen Retter, sich erfüllt haben in Jesus Christus. Diese Verkündigung war so stark und so vollmächtig, dass viele, nicht nur Juden, sondern auch griechischstämmige Leute, Leute, die dort in der Region Galatien wohnten, zum Glauben an Jesus kamen. Aber es regte sich auch Widerstand. Und in diesem Widerstand haben sie trotzdem mutig und im Vertrauen auf Gott die Gnade vom Herrn verkündet. Und Gott bestätigte das, dass auch Zeichen und Wunder geschehen sind. Dann hörten sie aber davon, dass man sie steinigen wollte. Der Widerstand hat sich formiert. Sie flohen aus dieser Stadt Ikonion und gingen weiter in die Richtung Lykaonien. Sie kamen in einen Ort namens Lystra. Wieder wie gewohnt verkündigten sie die Botschaft von Jesus. Mutige Leute. Und dann sah der Paulus, der damals am Reden war, da war ein gelähmter Mann, verkrüppelte Füße. Und er sah diesen Mann an, der hat Glauben. Und in dem Moment konnte dieser Mann geheilt werden. Er konnte auf die Füße stehen und das haben die Leute gesehen dort in Lystra. Da haben sie sich Schlussfolgerungen gemacht. Hey, wenn solche Dinge geschehen, ist das nicht menschlich, da muss Gott im Spiel sein. Sie kannten vor allem den Zeus als den Herrscher der Götter und auch den Hermes, der Bote von Zeus war. Und sie schlossen, hey, der eine, der muss Zeus sein und der andere, der Paulus vermutlich, der Hermes, weil er den Mund immer so aufmacht. Sie hatten in Lystra einen Zeus-Tempel am Stadtrand. Die Priester kamen nun mit Ochsen und Blumenkränzen und wollten für Paulus und Silas ein Opferfest vorbereiten. Als Paulus und Silas das realisierten, was hier abging, zerrissen sie ihre Kleider und sagten, Leute, nein, wir sind Menschen wie ihr. Aber wir sind hierher gekommen, damit ihr euch von solchen wertlosen Götzen abwendet und damit ihr euch dem lebendigen Gott zuwendet, der den Himmel gemacht hat und der die Erde gemacht hat und der das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Hey, dieser Gott war für die Völker unbekannt, aber er hat sich doch nicht unbezeugt gelassen. Ihr konntet ihn immer irgendwo erkennen. Es ist der, der euch den Regen schenkt und die Ernten. Er schenkt euch Nahrung und fröhliche Herzen. Aber sie konnten diese Opferung fast nicht verhindern, bis Leute aus der vorherigen Stadt kamen und erzählten, Lügen verbreiteten. Da entstand ein Mob. Die Stimmung schwenkte total um. Man schleppte Paulus vor die Stadttore und steinigte ihn dort. Und als man dachte, er ist tot, ließ man ihn dort liegen. Die Leute gingen wieder in die Stadt. Aber die, die zum Glauben gekommen waren, versammelten sich um diesen Paulus herum. Und da stand er auf, ging zurück in die Stadt, übernachtete und ging am nächsten Tag in eine weitere Ortschaft. Sie kamen nach Derbe. Und wie es in Derbe war, möchte ich euch mit dem Bibeltext zeigen, wie er geschrieben steht in Apostelgeschichte 14. Da steht, nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochia in Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste, sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an, an den sie nun gläubig geworden waren. Das war eine starke Geschichte und ich möchte eine Parallele ziehen. Es ist natürlich anmaßend, eine Apostelgeschichte zu nehmen und dann in die gegenwärtige Zeit in die Innerschweiz zu nehmen. Aber ich zeige euch hier, wo FEG-Gemeinden sind in der Innerschweiz. Und wie die entstanden sind, sehen wir auf der nächsten Folie. Es hat alles begonnen in Sarnen oder eigentlich noch weiter oben in Lungern. Das waren Ende 70er, Anfangs 80er Jahre. Und dort konnte dann, wie ablegergemeindemäßig, in Emmen und in Stans eine neue FEG-Gemeinde gegründet werden. In einer nächsten Phase entstand von Emmen aus Hochdorf und auch Menznau. Von Sarnen entstand dann die Unterstützung für FEG Horb Kriens, die wir jetzt sind. Und von Stans aus begann man in Altdorf eine weitere FEG-Gemeinde aufzubauen. Und in der Zwischenzeit ist nur eine Gemeinde, nämlich die in Menznau, so nicht mehr weitergeführt worden. Dafür gab es ein neues Projekt, das in Willisau startet. Also ganz nah, wo die Baumgartners herkommen, oder? Genau. Und wenn wir diesen Text aus der Apostelgeschichte anschauen, dann merken wir, worum geht es. Es geht darum, das Evangelium zu verkündigen. Leute erkennt Gott und seine Angebote. Kommt an bei ihm. Es geht darum, um Jüngerschaft. Das heißt, sie machten sie dort zu Jüngern. Also sie führten sie in die Nachfolge von Jesus. Sie hatten sich nicht einfach bekehrt und dann war alles okay, sondern sie begannen jetzt ein Leben zu leben und immer mehr zu lernen, wie man als Mensch lebt, der Jesus gerne hat. Also entdecke, du bist ein Kind Gottes und finde die Freiheit darin. Drittens haben sie die Leute befähigt. Das heißt hier, sie stärkten die Seelen der Gläubigen. Sie ermahnten sie, sie ermutigten sie und sagten ihnen, Leute, es gibt auch Schwierigkeiten, aber das macht uns stark. So werden wir ins Reich Gottes eingehen können. Und viertens, da war diese Beauftragung. Paulus, Silas, sie wollten ja wieder weiterziehen. Sie haben also älteste Leiter eingesetzt, haben für sie gebetet, gefastet und haben die neuen, jungen Gemeinden einen Monat lang gläubig einfach dem Herrn anvertraut, Mündigkeit. Und sie haben ihnen den Auftrag mitgegeben, wie es geht. Ja, ich komme zum Schluss für heute, denn wir wollen uns ja auf die Segnung freuen. Mit Joas, das ist ein Höhepunkt in unserem Gottesdienst heute. Und mein Fazit ist, dass diese Punkte, die ich hier auch gezeigt habe, die wir aus dieser Gemeindegründung damals sehen können, auch für uns relevant sind. Ein Kind wächst auf in einer Familie und auch in einer erweiterten Familie von Verwandtschaft und Gemeinde und erlebt hier Annahme, es erlebt Befähigung, es wächst in seiner Berufung. Ein anderes Beispiel, jemand zieht neu in die Gegend und schließt sich der Gemeinde an und erlebt, hier bin ich angekommen in einer Gemeindefamilie. Und aus dieser Gemeinde wird die Gemeinde und aus die Gemeinde wird meine Gemeinde und unsere Gemeinde. Oder jemand sucht Gott, jemand ist auf der Suche nach Jesus und findet Anschluss an einer Gemeinde und erlebt, hier kann ich entdecken, ich bin ein Kind Gottes durch den Glauben an Jesus Christus und ich kann in meiner Berufung wachsen und lernen, aus Gottes Wort und aus Gottes Kraft zu leben. Das ist stärkende Gemeindefamilie. Suche diese Stärkung bei Gott. Suche diese Stärkung als heilig, in dem Sinn, zugehörig zu Gott, um heil zu werden. Zugehörig zu einer Gemeinschaft, die trägt, um heil und frei zu werden. Orange wollen wir auch leben. Die Unterstützung von Familie und Gemeinde. Und ein Gedankenanstoß, wir werden jetzt gleich ein Lied singen, aber so zum Vertiefen, zum Mitnehmen, überleg dir, wo findest du und wo erlebst du Stärkung? Wo ist deine erweiterte Familie? Lasst uns ein Lied singen über das Auserwähltsein von Gott.